ARD. SWR Kultur. Forum. SWR Kultur Forum. Mit Janina Schreiber und dem Thema COP30 im Regenwald geht dem Klimaschutz die Luft aus. Ja, es ist ein symbolträchtiger Ort, an dem die diesjährige UN-Klimakonferenz, die COP30, stattfindet. Beleng, eine Stadt im brasilianischen Amazonas-Regenwald, der Lunge unserer Erde. Der Amazonas, der ist ein Schauplatz, der wie kaum ein anderer für das Verschwinden der Wälder steht. Durch Brände, durch Dürren, durch Abholzung. Doch nicht nur der Wald weltweit schrumpft, auch unsere Wälder hier sind von den Folgen der Klimaerwärmung und Bränden betroffen, sondern auch die Ambitionen in Sachen Klimaschutz gehen deutlich zurück. Sogar Multimilliardär Bill Gates, der immer vor den Folgen der Klimaerwärmung gewarnt hat, sagt jetzt, es gebe dringendere Probleme als den Kampf gegen die Klimaerhitzung. Ist Klimaschutz also so kurz vor der COP30 out? Und was ist von der UN-Weltklimakonferenz zu erwarten, gerade auch im Hinblick auf den Schutz einer unserer wichtigsten Speicher für CO2, unserer Wälder? Darüber rede ich in unserem SWR-Forum diesmal mit Professor Dr. Julia Pongratz. Sie ist Klimaforscherin und Professorin für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der LMU München. Außerdem begrüße ich Felix Finkbeiner. Er ist Umweltschützer und Gründer der Initiative Plant for the Planet. Und Dr. Lambert Schneider. Er ist Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik am Öko-Institut. Frau Pongratz, Sie beobachten ja seit Jahren, wie sich Landnutzung und Waldflächen weltweit verändern. Was zeigt denn Ihre Forschung? Verlieren wir da die Kontrolle über diesen Teil des Klimasystems oder gibt es da noch Grund für Optimismus?
Hoffnungsvoll ist, die Entwaldungsraten im Amazonas gehen runter. Wir hatten 2024 immer noch etwa 5000 Quadratkilometer, die entwaldet wurden. Das ist zweimal die Größe des Saarlands. Aber es ist halbiert, seit Lula da Silva wieder im Amt ist. Da sieht man auch, dass, das ist die zweite gute Nachricht, lokale Politik viel bewirken kann. Umweltpolitische Maßnahmen werden wieder eingesetzt, verschärft. Das Monitoring durch Satellitentechnik beispielsweise kann viel Gutes bewirken. Und wir können auch außerhalb dieser jeweiligen Länder viel bewirken, indem wir die Konsummuster ändern. 30% der Agrarflächen in Brasilien sind für den Export da. Das heißt, wir haben einen ganz direkten Steuerungsmechanismus auch hier bei uns in Deutschland. Was mir Sorge bereitet, die Degradierung nimmt zu. 2024 wurde ungefähr das Zehnfache nochmal der Fläche degradiert, als wirklich entwaldet wurde. 2024 war einfach ein krasses Feuerjahr. Und wir erhöhen das Risiko, dass es eben zu diesen abrupten Übergangen geht, in denen der Wald nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und da zeigen auch neue Studien, die wir jetzt selber hier im Haus durchführen, es ist sowohl die Entwaldung als auch der zunehmende Klimawandel, der sehr wohl dazu führen kann, dass wir noch in diesem Jahrhundert eben viele abrupte Übergänge finden hin zu einer Savannenlandschaft.
Herr Finkbeiner, Sie setzen sich seit Ihrer Kindheit ja für Aufforstung und Klimagerechtigkeit ein. Der eine oder die andere, der wird Sie kennen als den 9-jährigen Jungen, der anfing, Bäume zu pflanzen fürs Klima. Ist es denn einfach, wieder aufzuforsten?
So einen einzelnen Baum zu pflanzen ist ziemlich einfach. Solange man das Loch tief genug grabt und das einigermaßen richtig macht, funktioniert das schon. Aber, und das haben wir natürlich über die Jahre gelernt, Wälder wiederherzustellen in der Biodiversität, die sie früher hatten, bevor wir Menschen sie beschädigt haben, ist viel, viel schwieriger. So ein Prozess fängt meistens damit an, dass man sich für diesen zerstörten Wald einen sogenannten Referenzwald sucht. Denn wenn ich diesen Wald vor mir habe, der zerstört wurde, weiß ich ja gar nicht mehr, was wuchs da früher. Deswegen suche ich mir einen nahegelegenen Wald, der ungefähr die gleichen Niederschlagsbedingungen und ähnliche Bedingungen hatte wie das, was hier zerstört wurde, und untersuche den genau. Schau an, welche Baumarten da in welcher Häufigkeit wie vorkommen. Und basierend darauf kann ich mir dann in nahegelegenen Wäldern Samen sammeln gehen für diese Baumarten, die ich brauche. Die Bäume kann ich dann in der Baumschule großziehen, pflanzen, pflegen. Das ist natürlich ein viel, viel komplexerer Prozess, als einen einzelnen Baum zu pflanzen, und ist echt hart, gut umzusetzen.
Herr Schneider, Sie haben ja schon einiges an Erfahrung in internationaler Klimapolitik. Sie waren auf etlichen COPs. Und da muss man ja auch beim Thema Waldschutz leider bilanzieren. Da ist viel versprochen und wenig umgesetzt worden. Die Länder, die wollten schon 2014 in der New York Declaration die Entwaldung bis 2020 halbieren. In Glasgow 2021 hat die Weltgemeinschaft dann eigentlich nochmal bekräftigt, die Entwaldung stoppen zu wollen bis 2030. Warum ist gerade beim Waldschutz so viel versprochen und so wenig umgesetzt worden?
Ja, es gibt natürlich schon viele Länder, die viel umsetzen. Also zum Beispiel in manchen Ländern, Brasilien jetzt kürzlich oder auch früher Indonesien, ist die Entwaldung deutlich zurückgegangen. Aber es ist eben auch in der Praxis wahnsinnig schwierig. Wie Frau Prongrat schon gesagt hat, Landwirtschaft ist der Haupttreiber für die Entwaldung, die Expansion der Landwirtschaft. Und es ist eben ökonomisch dann oft attraktiver, eine Palmölplantage in Indonesien anzupflanzen, als den Wald zu schützen. Und deswegen ist es halt in der Praxis sehr, sehr schwierig, diesen Waldschutz voranzutreiben.
Herr Finkbeiner, ich möchte noch mal ganz zurück an die Basics. Warum sind Bäume eigentlich so wichtig? Warum ist intakter Wald eigentlich so wichtig?
Das sind natürlich so viele wertvolle Sachen, die Wälder für uns leisten. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem einfachsten und wichtigsten an, wenn es um die Klimakrise geht. Nämlich Bäume sind große Kohlenstoffspeicher. Wir stoßen eine ganze Menge CO2 aus, das in der Atmosphäre landet. Und Bäume brauchen dieses CO2, die brauchen den Kohlenstoff aus diesem CO2, um zu wachsen. Also durch die Photosynthese spalten sie das C von dem O2, also den Sauerstoff, ab. Der Sauerstoff bleibt dann in der Atmosphäre, den können wir atmen. Und das C, der Kohlenstoff, wird dann im Stamm, in den Ästen, in den Wurzeln und so weiter gespeichert. Das ist so konzentriert, dass ein Baum zu ungefähr 50% aus purem Kohlenstoff, aus purem C besteht. Also sind nicht nur Kohlenstoffspeicher, sondern sind sogar extrem effiziente Kohlenstoffspeicher. Das Problem ist natürlich, dass wir Riesenmengen dieser Kohlenstoffspeicher über die Jahrzehnte und Jahrhunderte zerstört haben. Wir haben heute noch ungefähr halb so viel Wald als vor 10.000 Jahren. Die Hälfte aller Bäume sind zerstört worden. Und wir müssen natürlich versuchen, diese Abholzung so schnell wie möglich zu stoppen und dann auch so viel dieser verloren gegangenen Wälder wiederherzustellen.
Frau Pankratz, jetzt haben wir schon gehört, Bäume speichern Kohlenstoff, lagern den ein. Wie kann man das überhaupt messen? Also wie viel CO2 wird da aufgenommen oder gespeichert?
Ja, das ist gar nicht so leicht, wenn man das gut machen will. Wir bedienen uns Modelle, die also wirklich die Prozesse, die biologischen und chemischen Prozesse nachvollziehen. Da wird simuliert, wie kommen die Elektronen rein aus der Solarstrahlung und wie werden die dann in der Photosynthese umgesetzt. Und danach können dann die Modelle berechnen, wie viel Kohlenstoff wirklich gebunden wird und dann auch, wo dieser Kohlenstoff landet. Geht der in die Stämme, geht der in die Blätter, in die Wurzeln, in die Böden am Ende? Das bedingt natürlich dann auch, wie lange der Kohlenstoff jeweils gebunden ist. Gleichzeitig integriert man diese Modellierung sehr stark mit Erdbeobachtungen. Wir sehen ja, wie viel Blattfläche die Wälder haben. Und wir sehen, wie viel Photosynthese sie betreiben können, auch direkt über bestimmte andere Variablen, die man aus dem Satelliten her bestimmen kann. Und so erkennt man dann auch gerade durch diese Erdbeobachtung sehr schnell, wenn solche Krisen auftreten, wie die Dürrejahre, die wir jetzt zuletzt hatten, und welche Folgen das dann auch direkt für die Wälder hat. Wichtig sind die Modelle noch insbesondere dafür, in der Beobachtung der Erde direkt, alles, was wir draußen messen, ist alles immer vermischt. Der Einfluss des Menschen durch die Landnutzung ist da mit dabei, aber auch, wie sich das Klima ändert durch die globale Erwärmung und das erhöhte CO2 in der Atmosphäre, aber auch einfach, dass es immer wieder Wetter- und Klimavariabilität gibt. Wenn wir jetzt verstehen wollen, was davon ist denn wirklich der Einfluss des Menschen und was geschieht sowieso in der Natur, weil die sich immer dynamisch hin und her verändert, dann brauchen wir eben auch diese Modelle, um das aufzusplitten.
Damit man sich vielleicht diese wunderbare Arbeit von Frau Pongratz besser vorstellen kann, ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass diese ganze Arbeit möglich ist, weil die NASA in den 70er und 80er Jahren angefangen hat, Satelliten ins All zu schicken, die nichts anderes machen, als die Erde zu fotografieren. Also Satelliten fliegen um unseren Planeten und fotografieren jeden Ort auf dem Planeten ungefähr alle 2 Wochen. Und das sind diese wertvollen Rohdaten, die Frau Pongratz dann auswertet kann. Und genau damit wissen wir dann, wie sich diese Waldfläche weltweit verändert. Und deswegen haben wir auch seit den 80er Jahren relativ zuverlässige Daten, wie sich unser Waldbestand weltweit verändert hat. Davor ist es noch ein bisschen schwieriger zu sagen.
Jetzt haben wir schon festgestellt, Wald, Bäume, intakter Wald, das ist wichtig, denn da wird Kohlenstoff eingelagert, Sauerstoff wird ausgeatmet sozusagen, damit wir ihn wieder einatmen können. Greift das vielleicht aber auch zu kurz, wenn wir nochmal uns die generelle Rolle aufzeigen wollen, was Wald eigentlich für uns tut, für uns Menschen?
Wir dürfen nicht vergessen, dass auch diese ganzen biogeophysikalischen Effekte spielen. Was man damit meint, ist, die Wasser- und Energiebilanz wird ja auch ganz maßgeblich von der Vegetation der Kontinente mit beeinflusst. Wenn man konkret beim Amazonas zum Beispiel bleibt, dann kann man sich das so vorstellen, dass eine unglaubliche Wassermasse, die vom Ozean reinkommt, nach Südamerika, und die wird wie ein Fluss dann da Richtung Anden und Richtung Süden gezogen. Und der Amazonas ist ein See, der dazwischen liegt und der diesen Wasserspeicher reguliert. Die Bäume dort haben ja unglaublich viel Blattfläche. Pro Quadratmeter Grund kann man da bis zu 20 Quadratmeter Blätter drüber haben. Und die verdunsten alle. Und so kommt es auch, dass viel von dem Niederschlag, der dort fällt, nicht direkt vom Ozean kommt, sondern schon mehrfach durch die Pflanzen selber durchgegangen ist. Und das führt dazu, dass viel Feucht in der Luft ist, dass sich Wolken bilden können. Auch deswegen, weil Wälder typisch sehr rau sind, ganz anders als eine flache Schneefläche oder ein flaches landwirtschaftliches Feld. Und diese Rauigkeit führt zu Turbulenzen. Das führt dazu, dass sich Wolken bilden können, aber auch dazu, dass die heiße Luft von der Erdoberfläche in die Atmosphäre nach oben abgeführt werden kann. Und letztlich ist auch die Energiebilanz direkt beeinflusst. Vegetation kann dunkler oder heller sein als andere Flächen und auch deswegen mehr oder weniger Sonnenlicht absorbieren und die Temperatur regulieren. Und das bedeutet, dass der Wald nicht nur auf das globale Klima über die CO2-Bilanz so massiven Einfluss nimmt, sondern eben auch lokal und regional und für die Atmosphärenzirkulation über den Kontinenten und hin in die Ozeane.
Und vielleicht von mir noch zur Ergänzung, neben der Klimakrise haben wir ja auch eine Biodiversitätskrise und der Wald, jetzt gerade der Amazonas, beinhaltet einfach die allermeisten Arten auf der Welt und wir haben einen unglaublichen Verlust an Arten, gerade auch in den letzten 10, 20 Jahren erlebt und Waldschutz ist sozusagen auch immer Biodiversitätsschutz. Es ist in vielen Fällen auch Bodenschutz, vermeidet Erosion. In Europa spielt der Wald zum Beispiel auch zur Luftreinigung eine wichtige Rolle und dann gibt es natürlich so soziale Faktoren wie zur Erholung. Wenn man durch den Wald läuft, dann atmet man ja so auch Duftstoffe ein, wo inzwischen nachgewiesen ist, dass die entspannen, also nicht nur erholen, sondern wirklich zur Entspannung, zum Immunsystem beitragen. Also da gibt es wirklich ganz vielseitigen Nutzen von Wäldern.
Jetzt werden ja aber Wälder auch oft gepflanzt und dafür werden dann CO2-Zertifikate ausgegeben. Wer genau pflanzt da wo Bäume und wer erhält dafür Treibhausgasgutschriften, also Verschmutzungsrechte?
Ja, das ist ein wahnsinnig komplexer Markt. Das Grundprinzip ist, ich finanziere woanders Klimaschutz, also zum Beispiel Aufforstung oder die Vermeidung von Abholzung. Und für den eingesparten Mengen an CO2 bekomme ich dann ein Zertifikat und kann entweder sagen, ich habe hier zum Klimaschutz beigetragen oder in bestimmten Märkten dürfen dann eben andere mehr ausstoßen. Der größte Fall, das ist vielleicht auch ganz anschaulich, ist ein Abkommen unter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, CORSIA heißt das. Und da sind eben alle Airlines auf internationalen Flügen verpflichtet, einen Teil ihrer CO2-Emissionen auszugleichen. Und das tun sie hauptsächlich, indem sie die Entwaldung woanders vermeiden bzw. das finanzieren. Das wird der überwiegende Projekttyp sein, der da finanziert wird. In der Praxis gibt es da leider ganz, ganz viele Probleme. So ein Zertifikat verspricht leider nicht immer, was draufsteht oder sogar in vielen Fällen leider nicht. Es gibt gute Projekte durchaus, aber es sind eben ganz viele Schwierigkeiten. Es kann sein, dass der Wald nachher wieder abbrennt. Das muss dann wieder kompensiert werden. Ich muss immer bestimmen, wann würde denn der Wald abgeholzt werden? Und das weiß ja keiner so genau. Aber ich muss meine Minderung praktisch gegenüber so einem Referenzszenario bestimmen. Und das sind alles so Probleme, wo viel herumgespielt werden kann, auch an den Zahlen und wo wir eben auch in zahlreichen Studien gesehen haben, dass es da leider viel Probleme mit der Integrität der Zertifikate gibt.
Schauen wir uns nochmal genau an, warum eigentlich unsere Wälder unter Druck geraten. Schaut man auf die Zahlen der FAO, der Food and Agriculture Organization der UN, geht jedes Jahr ein Teil unserer Wälder verloren. Im Zeitraum von 1990 bis 2020 gibt es die größten Netto-Waldverluste, vor allem in Afrika, dicht gefolgt von Südamerika, in Europa und Asien. Ist sogar in diesem Zeitraum eine Zunahme zu beobachten. Frau Ponkratz, Sie hatten das eingangs schon erwähnt. Einer der größten Treiber für die Entwaldung ist die Landwirtschaft. Warum ist das so?
Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung und eine immer reicher werdende Weltbevölkerung. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass sich die Ernährungsgewohnheiten einfach umstellen zu höheren Fleischkonsum hin. Wir haben auch große Nahrungsmittelverschwendung. Einerseits einfach, weil Kühlketten nicht etabliert sind, aber dann auch einfach beim Endkonsumenten in den reicheren Nationen, weil man nicht so gut aufpassen muss auf die Lebensmittel. Deswegen brauchen wir also große landwirtschaftliche Flächen und die gehen natürlich auf Kosten auch der natürlichen Ökosysteme, die noch existieren. Teilweise kann man das durch Intensivierung der Landwirtschaft auffangen, aber nicht komplett. Und auch diese Intensivierung der Landwirtschaft kommt nicht zum Nulltarif für die Umwelt. Das geschieht viel natürlich über höheren Düngemitteleinsatz, der nicht immer reibungslos vonstatten geht. Wir kennen die Belastung von Grundwasser beispielsweise oder dass es dann Lachgasemissionen gibt aus dem Düngemitteleinsatz. Also das ist die eine Problematik. Und dann natürlich auch, dass wir Holz brauchen als Baustoff, natürlich sehr beliebt. Auch in der Klimadebatte natürlich mehr die Frage, können wir nicht weg von Stahl und anderen energieintensiven Baustoffen hin zu Holz gehen? Also durchaus so ein zweischneidiges Schwert. Aber auch das führt natürlich dann zum Holzeinschlag, viel auch leider immer noch illegal. Man muss auch unterscheiden zwischen den Regionen. In Südamerika ist eben sehr viel für den Export, ähnlich in Indonesien, was der Herr Schneider vorher schon ansprach. In Afrika ist auch viel dann einfach für die Wirtschaft vor Ort. Warum wir in Europa und in Asien Zunahme haben, das sind wieder ganz andere Gründe. In Europa waren wir sehr erfolgreich, schon seit dem Mittelalter sämtliche Wälder Platz zu machen. In Deutschland gibt es fast keine natürlichen Wälder mehr. Und jetzt kommt eben die Aufforstung schon, weil man im 18. Jahrhundert gemerkt hat, man kann gar nicht mehr die Stämme produzieren, die man bräuchte für den Bergbau oder Schiffsbau, hat sich da schon diese Transformation eingestellt, dass man eben denkt wieder, wie kann man nachhaltig die Wälder bewirtschaften und sogar wieder zusätzliche Flächen schaffen. Und das sehen wir in Europa auch ganz stark in China. Dort geschieht wirklich schon Aufforstung als Erosionsschutz gegen die Desertifizierung, aber auch um CO2 aufzunehmen. Also China, Europa, Nordamerika mit einer ähnlichen Geschichte wie Europa und dann aber auch erstaunlicherweise schon Brasilien sind so die Top-Länder, die auch schon CO2 wieder binden durch Wälder.
Wenn ich da vielleicht nochmal kurz reinspringen darf und nochmal bei dem Thema Landwirtschaft die Finger in die Wunde lege. Einerseits ist es natürlich so, dass wir durch den Bevölkerungswachstum mehr Lebensmittel produzieren müssen. Aber ganz, ganz wichtig ist eben auch, wie Frau Pankratz gerade sagte, dass es ganz stark davon abhängt, was wir essen. Um mal hier mal ein extremes Beispiel zu nennen. Wir benutzen heute ungefähr 4 Milliarden Hektar unserer gesamten Weltoberfläche für die Landwirtschaft. Wenn wir alle vegan essen würden, bräuchten wir nur ungefähr ein Viertel dieser landwirtschaftlichen Fläche. Also durch die Entscheidungen, was wir essen, haben wir quasi die Menge an landwirtschaftlicher Fläche, die wir brauchen, vervierfacht und dadurch natürlich auch ganz stark zur Entwaldung beigetragen. Natürlich gibt es eine ganze Menge Zwischenszenarien zwischen wir essen alle komplett vegan und wir essen das, was wir heute essen, die wir wählen können und dabei eine ganze Menge von diesen Waldflächen weltweit schützen können.
Herr Finkbeiner, vielleicht müssen Sie das nochmal ganz plastisch machen. Was hat unser Fleisch mit dem Amazonas-Regenwald, den nenne ich jetzt hier einfach mal als Schauplatz der COP30, zu tun? Also welche Verantwortung tragen wir da auch hier in Europa, in Deutschland?
Ich kann entweder direkt eine Pflanze essen oder ich kann ein Tier essen, was davor mal eine Pflanze gegessen hat. Und deswegen brauche ich viel mehr landwirtschaftliche Fläche, um die Kuh zu füttern, die ich dann esse, als wenn ich diese Pflanzen selber essen würde. Und um diese großen Mengen an ungefähr 1 Milliarde Kühe, die wir weltweit haben, zu füttern, brauchen wir natürlich extrem große Flächen, um Soja und andere Tierfutter anzubauen. Und die verursachen große Mengen an Waldverlust weltweit.
Und gerade im Amazonas ist sozusagen Sojaanbau einer der Treiber der Entwaldung. Und dieses Soja wird dann hier als Futtermittel genutzt.
Vielleicht kann ich da gleich Zahlen noch drankleben aus Studien, die wir selber vor einigen Jahren durchgeführt haben. Wir wissen ja, dass wir massive Emissionen haben aus dem Landnutzungsbereich durch Entwaldung, durch landwirtschaftliche Flächen auch weltweit. Und wir haben dann versucht herauszufinden, wie viel davon ist denn dafür, dass die Länder selber vor Ort ihre Bevölkerung ernähren möchten und wie viel für den Export. Und da kommt raus ungefähr ein Viertel der globalen Emissionen im Landnutzungsbereich sind für den Export. Und der größte Plus sozusagen von dieser Entwaldung CO2, das irgendwo entsteht, aber für den Konsum woanders ist, kommt aus Brasilien. Das sind über 900 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die da in den Nettoexport gehen. Das zum Vergleich ist anderthalb Mal so viel wie die gesamten Emissionen in Deutschland, inklusive Energie, Industrie und all dem. Was Brasilien eben nur erzeugt an Emissionen in seinem Land, für den Export von Holz und vor allem landwirtschaftlichen Produkten. Und da ist der Hauptfluss, wie gerade schon angesprochen wurden, die Sojaproduktion. Die geht ganz viel nach China und nach Europa. Und das ist vor allem eben Tierfutter. Man kann vielleicht auch nochmal bei dem Fleischkonsum nochmal eine Zahl nennen. Rindfleisch, ein anderes rotes Fleisch, das bringt uns global gesehen ungefähr 1% der Kalorien. Also das ist was, wo wir absolut drauf verzichten können. Für die Ernährung ist das irrelevant. Aber es verursacht 25% der gesamten Emissionen im Landnutzungs- und Landwirtschaftsbereich.
SWR Kultur. Sie hören das SWR Forum. Diesmal zum Thema COP30 im Regenwald geht dem Klimaschutz die Luft aus. Mit dabei Julia Ponkratz, Klimaforscherin und Professorin für physische Geografie und Landnutzungssysteme an der LMU München. Felix Finkbeiner, Umweltschützer und Plan for the Planet Gründer. Und Lambert Schneider, er ist Forschungskoordinator internationale Klimapolitik am Öko-Institut. Ja, jetzt haben wir gerade schon auf den brasilianischen Regenwald geguckt und jetzt zeigen ja neue Zahlen, Brasilien ist eigentlich auf einem ganz guten Kurs. Die Abholzung ist nach Angaben der Regierung das vierte Jahr in Folge jetzt zurückgegangen. Kümmern wir uns also mal um Lösungen. Also was hilft, Abholzung wirklich zu unterbinden? Sind es gute Regierungen, die da vorangehen? Herr Schneider.
Ja, ich denke, es spielt schon eine sehr zentrale Rolle, welche Anreize Regierungen setzen, ob sie entsprechende Gesetze haben, die Entwaldung verbieten, ob sie Institutionen haben, die das auch nachverfolgen und durchsetzen. Und da hat man halt gerade in Brasilien diesen Riesenunterschied gesehen. Während der Regierung von Bolsonaro sind die Emissionen, die Entwaldungsraten extrem nach oben gegangen. Jetzt unter Lula sind sie deutlich nach unten gegangen. Es gibt natürlich auch andere Effekte, wie zum Beispiel Dürren. Nicht nur in Europa, wo ja der Wald in den letzten Jahren gar nicht mehr CO2 aufnimmt, sondern zu einer Quelle geworden ist. Gleiche haben wir in Brasilien, dass wir sehr viel Trockenheit hatten und dadurch sehr viele Feuer. Und wie Frau Pongratz gesagt hat, es gibt eben auch wirklich diese Gefahr, dass es irgendwann wie so einen Kipppunkt erreichen und der gesamte brasilianische Regenwald zur Savanne werden könnte. Da weiß keiner so genau, wann dieser Kipppunkt ist, aber es gibt eben diese Gefahr, dass das irgendwann passiert. Was auch viel in den internationalen Klimaverhandlungen diskutiert wird und eben auch mit diesen Carbon Credits, auf die wir vorhin eingegangen sind, ist eben Anreize zu schaffen für Länder durch Finanzierung. Also es gab über viele, viele Jahre verschiedene Fonds, die aufgesetzt wurden. Norwegen hat sich da sehr stark engagiert, auch Deutschland, um Geld auszuzahlen, zum Beispiel mit dem Amazonas-Fonds, dafür, dass die Entwaldung zurückgeht, dann das Geld auszuzahlen für konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz. Und auch jetzt auf der COP30 wird Finanzierung von Klimaschutz wieder eine sehr große Rolle spielen.
In wenigen Tagen, da findet die nächste Klimakonferenz statt in Belém im Amazonas-Regenwald. Und schon vorher hat der brasilianische Präsident Lula da Silva angekündigt, dass er einen der größten Regenwaldfonds auflegen möchte, den Tropical Forest Forever Facility. Ich nenne ihn jetzt hier kurz TFFF. Die Idee ist, der Fonds investiert Geld, erwirtschaftet damit Gewinne, also wie ein ganz normaler Investmentfonds. Und Teile dieser Gewinne sollen dann aber genutzt werden, um im besten Fall Tropenwälder zu schützen. Herr Finkbeiner, erklären Sie doch mal kurz, mit Plan for the Planet haben Sie auch einen TFFF-Watch entwickelt und wollen den Fonds gerne überwachen, wenn ich es richtig verstanden habe. Inwiefern unterscheidet sich dieser TFFF denn von diesen älteren Sachen wie den Amazonas-Fonds, den Herr Schneider gerade schon angesprochen hat?
Traditionellerweise mit Instrumenten wie dem Amazonas-Fonds, die funktionieren so, dass Geberländer wie Deutschland, wie Norwegen regelmäßig immer neues Geld in den Fonds reintun. Und dieses Geld wird dann benutzt, um Regenwaldschutzprojekte umzusetzen. Der TFFF funktioniert anders. Hier wird kein Geld reingegeben, sondern rein investiert. Und dieses Geld wird dann am Anleihenmarkt angelegt. 125 Milliarden Dollar sollen es insgesamt werden, die dort angelegt werden. Also ein wirklich enorm großer Fonds. Ein Teil dieser Gewinne werden dann genutzt, um Regenwald zu schützen. Aber nicht so, wie klassischerweise Regenwald geschützt wird, durch Projekte. Beim Amazonas-Fonds kommt dann zum Beispiel eine Landesregierung von einem kleinen Bundesland im Amazonas in Brasilien und sagt, wir haben eine Idee, wie wir Wald schützen. Wir brauchen dafür 5 Millionen Dollar. Bitte geben Sie uns das und dann setzen wir das Projekt um. Beim TFFF funktioniert das anders. Hier werden Satelliten Satellitendaten genutzt, um die Waldflächen im ganzen Regenwaldgebiet weltweit zu überwachen. Und wenn dann in Ländern die Abholzungsrate runtergeht, dann bekommen sie Belohnungen dafür. Und so haben dann Regenwaldländer weltweit wie Brasilien, wie Demokratische Republik Kongo, wie Indonesien einen finanziellen Anreiz, ihre Wälder besser zu schützen. Und wir sprechen hier nicht von kleinen Beträgen. Wenn dieser TFFF wirklich voll finanziert wird, dann sprechen wir von 3,5 bis 4 Milliarden Dollar im Jahr, die an diese Länder ausgeschüttet werden. Allein Brasilien könnte bis zu 1,3 Milliarden Dollar im Jahr bekommen. Diese Mittel müssen dann auch ausschließlich zum weiteren Schutz von den Regenwaldökosystemen eingesetzt werden. Also wir sprechen von echt ernstzunehmenden Beträgen, die da generiert werden sollen. Aber ob das alles kommt, das sehen wir jetzt in wenigen Tagen.
Frau Ponkratz, Sie kennen die ökologisch wichtigen Funktionen des Waldes. Jetzt misst Klimafinanzierung ja oft den Erfolg in Tonnen CO2. Wir haben auch schon gehört, das wird über Satellitendaten überwacht. Wo greift der TFF aus Ihrer Sicht zu kurz? Also was müsste da auf jeden Fall vielleicht noch mit berücksichtigt werden? Aus ökologischer Sicht.
Bei all diesen Fonds ist die Problematik in der Tat, sie sind kohlenstofffokussiert mit gutem Grund, weil sie ja eben auf das globale Klima Einfluss nehmen wollen und die Klimaschutzambitionen eben erfüllen möchten. Aber wie vorher auch schon angesprochen wurde, der Wald ist so viel mehr als Kohlenstoff. Und das hat einen unglaublichen Wert. Der ist nur viel schwieriger zu quantifizieren in Geld. Und deswegen auch beim TFFF wird eben darauf Wert gelegt, das soll der indigenen Bevölkerung zugutekommen in Teilen. Das soll eben auch Naturschutz darstellen. Aber die Quantifizierung ist dann eben immer die Krux, weil vieles auch einfach eine kulturelle Aspekte, wie schön ist ein Wald, auch gar nicht in Geld zu fassen ist. Aber man muss da noch ran. Also viele Dinge können eben auch quantifiziert werden. Und selbst das haben wir noch nicht. Also der Kohlenstofffokus, der ist leider einfach zu eng.
Ich glaube, dass eben auch mit eine der Stärken dieses neuen TFFF-Konzepts ist, dass wir eben von dieser Tonne CO2 wegkommen. Wie Herr Schneider ja gesagt hat, ist dieses Messen, zumindest wenn wir es global versuchen, extrem schwierig. Und deswegen vereinfacht der TFFF das, indem Belohnungen pro geschützten Hektar ausgezahlt werden, als statt pro Tonne CO2. Die sind natürlich aus dem Weltall mit Satellitendaten einfacher zu messen als die Tonnen CO2. Aber Frau Ponkratz hat natürlich auch recht, dass es noch so viele andere Faktoren gibt über nur die Menge CO2 und die Biodiversität. Und all das ist natürlich anhand von Satellitendaten viel schwerer zu messen und deswegen auch viel schwerer richtig zu belohnen.
Ich finde den TFF auch eigentlich eine super Idee. Ich würde sogar selber einzahlen. Sie suchen ja auch private Investoren. Das fände ich für mich eine super Geldanlage, eine sehr sinnvolle Geldanlage. Ich weiß nicht, ob das möglich sein wird. Im Augenblick suchen Sie dann eher so Pensionskassen, Versicherungen oder so, die aus der Privatwirtschaft einzahlen. Ich bin gleichzeitig auch ein bisschen skeptisch, weil die eine Annahme, die da sozusagen drinsteckt, ist, dass man genug Renditen erwirtschaftet, vor allem aus eben Anlagen in Schwellenländern, um sowohl die Einzahler den Zinsen zurückzuzahlen und dass dann eben darüber hinaus auch noch genug übrig bleiben wird für den Wald. Die brasilianische Regierung hat das durchgerechnet und hat gesagt, ja, aber ob man dann tatsächlich in diesem Umfang von 100 Milliarden US-Dollar private Anleger findet, die sozusagen da einzahlen und somit ja indirekt auf einen Teil der Renditen, wenn sie selber direkt in diese Kapitalanlagen investieren würden, verzichten, das muss man einfach sehen. Also ob die brasilianische Regierung es schafft, tatsächlich so viel Geld da zu mobilisieren. Und dann, ja, das sind erstmal große Summen, aber es ist einfach so, dass Geld ja auch nicht alles ist. Und wenn ich jetzt so eine Regierung in Indonesien bin, dann ist es eben leider so, dass die ökonomischen Nutzen aus zusätzlichen Palmölplantagen, die sind einfach sehr groß. Und die Frage ist, ob dann die $4 sind anvisiert pro Hektar von Regenwald, der stehen bleibt, ob das dann in der Praxis funktioniert, dass die Regierung wirklich die Gesetze, die Anreize, dass sie das so schaffen, dass die Entwaldung zurückgeht. Das werden wir sehen. Also hoffen wir, dass es funktioniert, aber ich habe auch ein bisschen Skepsis.
Ich glaube, Sie haben da komplett recht, dass der TFFF alleine das Problem natürlich nicht lösen wird. Diese Auszahlungen sind ein zusätzlicher Anreiz, Wälder besser zu schützen, aber auf jeden Fall nicht Anreiz genug. Wegen der TFFF-Auszahlung wird keiner einen Hektar Wald schützen. Aber zusammen eben mit einer ganzen Menge auch lokalen Anreize. Länder wie Brasilien wollen ja auch aus lokalen Gründen, weil es für Brasilien besser ist, ihre Wälder schützen. Das ist wichtig. Ich möchte aber auch noch ganz kurz in diese Investorenlogik mit reinspringen, denn die ist essentiell, um den TFFF zu verstehen. Also es gibt da ein paar Investoren, denen der Schutz von Regenwald sicher ganz, ganz wichtig ist, die auch bereit wären, ein bisschen auf Gewinn zu verzichten, aber ich glaube nicht viele. Und deswegen funktioniert der TFFF auch nicht in der Annahme, dass es Investoren gibt, Privatinvestoren, die bereit sind, auf Gewinne zu verzichten, um den Regenwald zu schützen.
Also plump gesagt, das ist kein Fonds, kein Wohlfühlfonds. Ich investiere da jetzt nicht als Versicherungsgesellschaft rein, um dann zu sagen, toll, ich kann mir das auf mein Karma-Konto schreiben, sondern ich will da wirklich auch Gewinne machen. Wenn ich 1 Euro rein investiere oder 1 US-Dollar, dann soll da am Ende im besten Fall auch 4 rauskommen.
Genau, für die Investoren geht es da um Geld machen. Da ist natürlich dann die Frage, wie kann es trotzdem funktionieren? Wie kann da so ein Fonds dann trotzdem noch Geld abwerfen? Und da kommen eben Regierungen wie Deutschland ins Spiel. Und das ist vielleicht auch mit das Spannende an diesem Konstrukt. Nämlich dieser Fonds basierend auf einem Konstrukt mit 2 Investor-Tranchen. Es gibt das Sponsorenkapital und das kommt von Regierungen. Und das Besondere an dieser Tranche, die macht ungefähr 20% von dem gesamt investierten Geld aus, ist, dass diese Tranche das höchste Risiko eingeht. Wenn es diesem Fonds mal schlecht gehen soll, weil eine Wirtschaftskrise kommt, dann verliert dieses Geld aus dieser Tranche als erstes ihr Kapital.
Das ist sozusagen die Basis. Die Basis kommt aus den Staatshaushalten der vor allem Industrieländer.
Genau, das wäre dann in Deutschland zum Beispiel durch eine Garantie aus dem Haushalt der KfW, unserer Internationalen Entwicklungsbank und ähnlichen Konstrukten in anderen Ländern. Und dadurch, dass dann quasi diese Staatsmittel erhöhte Risiken eingehen, sinkt das Ausfallrisiko für die Privatinvestoren. Und das heißt
wie
für die Privatinvestoren,
wie
Versicherungen, wie große Pensionsfonds. Diese Pensionsfonds verzichten also quasi auf einen Teil des Gewinns, aber gleichzeitig auf einen Teil des Risikos. Und somit ist dann quasi der Gewinn und Risiko im richtigen Verhältnis. Und deswegen ist es für Privatinvestoren weiter spannend. Und so können wir diesen Unterschied generieren, also diese Profite, die genutzt werden, um dann Regenwaldländer zu belohnen.
Das heißt, es gibt wirklich einen Anreiz. Ich will an der Stelle nochmal bleiben bei dem Wort Anreiz. Also was muss unabhängig vom Waldschutz oder gerade für den Waldschutz auf den Weltklimakonferenzen jetzt auf der COP30 in Belém trotzdem weiterhin auch noch adressiert werden? Ist es der Ausstieg aus den fossilen Energien? Also schützt der quasi durch die Hintertür auch unsere Wälder?
Also ich denke, es schützt viel mehr diese ganze Ernährungsfrage, die wir angesprochen haben. Die ist, wie gesagt, der Haupttreiber der Entwaldung. Die wird aber jetzt nicht auf der Klimakonferenz diskutiert. Es gibt auch noch andere Treiber wie Holz oder auch Minen sind ein wichtiger Treiber. Aber was jetzt auf der Klimakonferenz diskutiert wird, ist, dass dieses Jahr alle Länder verpflichtet sind, neue Klimaziele einzureichen. Und zwar für den Zeitraum 2035. Es haben so etwa ganz grob inzwischen die Hälfte der Länder Klimaziele eingereicht und die Ambition dieser Ziele ist sehr durchwachsen, würde ich sagen. Brasilien hat zum Beispiel ein relativ ambitioniertes Ziel. UK, das Vereinigte Königreich, hat ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber es gibt auch Länder, die haben deutlich weniger ambitionierte Klimaziele. Und was sehr spannend ist, ist natürlich auch, welche Ziele setzen sich die Länder speziell für Wälder, also sowohl für den Waldschutz als auch für die Aufforstung. Und auch da unterscheidet sich das eben stark. Es gibt eben sehr viele Länder, die sich eigentlich verpflichtet haben, bis 2030 die Entwaldung zu stoppen. Da haben wir am Anfang drüber gesprochen. Und das ist halt einfach ein extrem ambitioniertes Ziel, wenn man sich überlegt, wo wir jetzt noch mit der Entwaldung stehen und wie viel dann bis 2030 noch passieren müsste.
Machen denn diese Klimapläne auch Vorschläge, wie das funktionieren kann, also die Entwaldung zu stoppen?
Ja, also viele Länder, gerade im globalen Süden, setzen natürlich schon sehr stark in den Klimaplänen auf Finanzierung. Viele Länder haben sogenannte Conditional Targets, heißt das dann auf Englisch, also Ziele, die sie sagen, ja, wir setzen uns ein Ziel, aber dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir internationale finanzielle Unterstützung bekommen. Das ist schon so ein Hauptinstrument. Und dann führen einige Länder auch aus ganz konkrete Maßnahmen, die sie machen wollen. Das ist auch sehr unterschiedlich, wie viele Länder da in ihre Klimapläne reinschreiben. Manche haben wirklich einfach so ein CO2-Ziel und schreiben nicht so viel dazu, wie sie das machen. Und manche haben dann auch wirklich Ziele, wie viel Hektar genau sie aufforsten wollen oder welche Instrumente sie nutzen wollen, um Entwaldung zu reduzieren.
Und jetzt geht es ja bei den Klimakonferenzen auch genau eben darum, dass vor allem Industrieländer, die eben dazu beigetragen haben, in größerem Maßstabe die Klimakrise auch zu befeuern, Geld bereitstellen, Geld mobilisieren für Klimaschutz und Klimaanpassung in Entwicklungsländern. Und ich stelle mir vor, dass auch der Waldschutz darunter fällt, richtig?
Genau, also in diesem Jahr steht wirklich dieser Tropical Forest Forever Fund. Das ist wirklich ein Kernanliegen der brasilianischen Präsidentschaft von der Klimakonferenz. Und es wurden auch viele Gespräche mit Deutschland geführt. Übrigens, interessanterweise sind es nicht nur Industriestaaten, die in diesen Fonds einzahlen, sondern Brasilien hat selber gesagt, wir zahlen 1 Milliarde US-Dollar ein. Indonesien hat 1 Milliarde US-Dollar Größenordnung angekündigt. Und es ist durchaus möglich, dass da eben nicht nur Industriestaaten eben dieses Garantiekapital geben, sondern eben auch durchaus einige Entwicklungsländer.
Ich will noch mal ganz klar haben, wie kann denn überhaupt Geld helfen, dass Wald stehen bleibt?
Wir haben vorhin gerade gehört, wie unter der Regierung von Bolsonaro die Abholzungsrate in Brasilien so stark nach oben gegangen ist. Das Spannende war, dass die Gesetzgebung in dieser Zeit sich kaum verändert hat. Aber was Bolsonaro damals gemacht hat, ist das Budget der ganzen Umweltschutzorganisationen der Regierung, der Waldschutzbehörden, stark zu beschneiden. Und dann hatten die nicht mehr die Möglichkeit, all die Strafen auszustellen für die Leute, die illegal abgeholzt haben. Das war einer von verschiedenen Gründen, wieso die Abholzungsrate dort so schnell in die Höhe geschossen ist unter der Bolsonaro-Regierung. Also einerseits gehört zum richtigen Waldschutz natürlich auch die richtige Gesetzgebung, aber diese Gesetzgebung durchzusetzen, kostet natürlich eine ganze Menge Geld und besonders für ärmere Länder auf der Welt, wenn sie in finanziell schwierigen Situationen sind, wird natürlich besonders schnell im Umweltschutzbereich gekürzt. Also, dass es dort bestimmte Mittel gibt, die ausschließlich dafür da sind, Wälder zu schützen, bedeutet, dass solche Länder eben auch in schwierigeren Phasen diesen Waldschutz fortsetzen können.
Wenn wir jetzt auf 30 Jahre Klimaverhandlungen zurückblicken, was wäre denn ein realistischer, spürbarer Durchbruch? Also gerade beim Thema Klimafinanzierung und Waldschutz. Herr Schneider.
Also ich denke, es wäre schon ein wichtiges Signal, wenn dieser Fonds ausreichend ausgestattet wird, um tatsächlich umgesetzt zu werden. Da werden immer mal wieder so verschiedene Summen genannt, was jetzt ausreichend ist, wie viel sozusagen Garantiekapital es braucht. Brasilien hat auch selber signalisiert, wir werden die 25 Milliarden Garantiekapital, die brauchen wir jetzt nicht sozusagen zur Konferenz, sondern Brasilien hat dann ja noch die Präsidentschaft über ein längeres Jahr. Wir werden dann sozusagen, wenn wir einen substanziellen Beitrag auf der Konferenz bekommen, werden wir versuchen, im Laufe des nächsten Jahres sozusagen auf die 25 Milliarden US-Dollar zu kommen. Ich habe irgendeine Berechnung gelesen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, von wem sie ist, aber dass 14 Milliarden sozusagen ein absolutes Minimum ist, um irgendwie mit diesem Fonds überhaupt loszulegen. Also es wird tatsächlich die spannendste Frage sein, wer in Brasilien welche Beiträge zu diesem Fonds leisten wird.
Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig unsere Wälder für unser Klima sind. Gleichzeitig merken wir, die Ambitionen für Klimaschutz, für Klimaanpassung, die gehen irgendwie runter, auch international. Und es scheint ja auch so weit weg zu sein, diese internationalen Verhandlungen. Nicht nur, weil der Amazonas-Regenwald relativ weit weg ist von uns in Europa, sondern auch, weil wir merken, die Zustimmung, die scheint nicht mehr so groß zu sein. Also wie kriege ich vielleicht wirklich den Zusammenhang zwischen dem Schnitzel auf meinem Teller, was für die Abholzung im Amazonas-Regenwald mit verantwortlich ist, wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen? Frau Pongratz.
Also einmal, wir sind natürlich in einer Zeit der multiplen Krisen, so wird das gerne dargestellt. Und natürlich ist Klimaschutz nicht die einzige Herausforderung, mit der wir fertig werden müssen. Man muss aber auch sehen, dass der Klimaschutz eben ganz zentral ist, weil er auf viele Dinge Einfluss nimmt, ne, auf den Wohlstand der Bevölkerung in der ganzen Welt, auf Migrationsmuster. Letztlich sind auch viele Konflikte, haben oft was mit Degradierung der Landschaft und mit Klima zu tun. Also es ist schon ein zentrales Problem. Es ist kein Problem mehr nur von fernen Regionen und von zukünftigen Generationen, wie wir über Jahrzehnte uns gerne haben sagen lassen. Wir merken ja jetzt, Stichwort Ahrtal, Hitzetote in den heißen Sommern auch in Deutschland. Das betrifft uns hier und jetzt und andere Regionen natürlich noch viel, viel schlimmer. Und man muss auch sagen, die Art, wie wir über Klimaschutz debattiert haben, halte ich für sehr ungünstig, wie das in Deutschland, auch in vielen anderen Regionen gelaufen ist. Es ging sehr viel um die Verzichtsdebatte, immer, dass uns Klimaschutz viel kostet. Das ist richtig. Man muss dann aber auch sehen, wir müssen sowieso viel investieren in zukünftige Energieversorgung. Und ganz oft ist ja auch die PV-Anlage dann sogar schon günstiger, als da wieder ein fossiles Kraftwerk hinzustellen. Also man muss auch immer gegenrechnen, es muss sowieso investiert werden. Das ist das eine. Und man hat, glaube ich, auch einfach diese Chance verpasst, herauszustellen, welche enormen Vorteile Klimaschutz in so vielen Bereichen mit sich bringt. Einerseits natürlich, dass wir Ökosysteme nicht zerstören, die unglaublich wertvoll sind, aber dann auch ganz im Kleinen, im Individuellen. Man lebt doch viel gesünder, wenn man Fahrrad fährt. Die Bewegung tut uns gut, die frische Luft, das liegt auf der Hand. Für den Fleischkonsum ist ja das Gleiche. Da zeigen ja auch die Studien, dass wir uns in Deutschland einfach ungesund ernähren. Übermäßiger Fleischkonsum hat auch eben sehr viele Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ähnliches. Und das ist doch toll. Wenn wir da uns gesünder ernähren, tun wir was für uns und gleichzeitig für den Klimaschutz. Und so gibt es ganz viele Beispiele, wie grüne Städte eben wieder ein lebenswertes Umfeld erzeugen, wie Kinder auf der Straße spielen können, wenn wir da nicht mal überall die Parkplätze haben. Diese Co-Benefits, diese Win-Win-Situationen müssen wir meiner Meinung nach viel mehr kommunizieren und dann auch ausnutzen.
Damit sind wir schon am Ende dieses SWR-Forums auf SWR Kultur und deshalb an Sie alle zum Ende nochmal die Frage. Geht dem Klima, ja vor allem dem Waldschutz, gerade die gute Luft aus? Herr Finkbeiner.
Ich glaube, wir sind in einer sehr schwierigen, herausfordernden Situation. Aber wir sollen nicht aufgeben. Wir haben viel erreicht in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, wenn wir die meisten Leute hier auf der Straße fragen würden, wann haben wir am meisten Regenwald zerstört, würden sie sagen, jetzt gerade. Jeder denkt, die Abholzungsrate in den Regenwäldern nimmt konstant zu, aber das ist einfach nicht der Fall. Der Höhepunkt der globalen Abholzungsrate war in den 80er Jahren. Seitdem ist sie deutlich zurückgegangen. Das zeigt, dass dieses Problem lösbar ist. Und mit diesen spannenden Instrumenten, die wir heute diskutiert haben, haben wir das in der Hand, die Regenwaldzerstörung auch wirklich zu beenden. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt die nächsten 5 Jahre mit einem großen Push auch wirklich diese Vision umsetzen.
Herr Schneider?
Ich habe auch gemischte Gefühle. Einerseits macht es mir Sorge, auch welche Debatte wir jetzt um das EU-Klimaziel hatten, wie schwer es sozusagen ist, in Europa Klimaschutz voranzutreiben. Und andererseits liest man auch so in Umfragen, das finde ich wirklich interessant, dass den Menschen Klimaschutz gar nicht weniger wichtig ist, sondern dass einfach andere Krisen in den Vordergrund gerückt sind. Und dass vielen Menschen Klimaschutz nach wie vor sehr, sehr wichtig ist und dass vielen klar ist, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch für uns absolut massiv sein werden. Und im internationalen Kontext erlebe ich es eigentlich auch so. Die USA sind jetzt ausgetreten aus dem Pariser Übereinkommen, aber alle anderen Länder sind dabei geblieben. Es hat keinen Kaskadeneffekt gegeben, dass andere Länder ausgetreten sind. Und ich höre auch ganz oft immer dieses Argument, das nervt mich wirklich total. Deutschland trägt nur 2% der globalen Emissionen bei. Damit gehören wir immer noch zu den größeren Emittenten. Und es ist überhaupt nicht so, dass nur Deutschland Klimaschutz macht, sondern es gibt sehr, sehr viele Länder, die Klimaschutz machen, einige sehr ambitioniert, einige weniger ambitioniert, aber wir sind da überhaupt nicht alleine, sondern es müssen wirklich alle Staaten zusammenarbeiten. Und ich bin ja jetzt so ganz persönlich auch manchmal in so recht technischen UN-Gremien und da natürlich streiten wir uns auch viel, aber wir arbeiten konstruktiv zusammen und versuchen, gute Lösungen zu entwickeln. Und da geht es einfach weiter und da sitzen zum Teil auch Amerikaner weiter drin. Also auf allen Ebenen muss Klimaschutz vorangetrieben werden, lokal von Regierungen, von der EU, aber dass auch dieser internationale Prozess wirklich wichtig ist.
Frau Ponkratz.
Wir kennen die Lösungen. Vieles hat sich zum Guten gewandelt, wie gerade schon angesprochen wurde. Wir müssen eben wirklich dranbleiben, das stärker umzusetzen. Und es drängt. Wir sehen immer mehr, wie die Klimafolgen zuschlagen, wie der deutsche Wald eben jetzt seit 2018 plötzlich eine CO2-Quelle ist, obwohl er vorher jahrzehntelang CO2 aufgenommen hat für uns. Wie wir sehen, dass weltweit ungefähr 1/4 der natürlichen CO2-Senke in den Wäldern schon durch Hitzeextreme, durch Dürren zunichte gemacht wurde. Und das geht ja immer weiter. Also es drängt wirklich. Gleichzeitig muss man auch sagen, jeder Hektar Wald, der stehen bleibt oder jedes Zehntel Grad Temperatur, Erwärmung, die wir eben nicht zulassen, wenn wir unsere fossilen Emissionen runterbringen, zählt. Das bedeutet weniger Extremwetterereignisse, weniger wirtschaftliche Schäden, weniger zerstörte Ökosysteme. Wir sollten der Bevölkerung, der Politik mehr zutrauen oder die Politik sollte auch der Bevölkerung mehr zutrauen, es es herrscht da schon auch großes Verständnis dafür, dass eben was getan werden muss. Und man muss auch besser kommunizieren, dass das Einzige, was wir uns nicht leisten können, wirklich dieses Nichtstun ist. Den Status quo können wir nicht erhalten. Die Welt ändert sich, sie wird wärmer, wenn wir nichts tun. Und wir müssen einfach gucken, dass wir das in nachhaltige, sinnvolle Pfade lenken und alle gemeinschaftlich da im Boot sitzen und deswegen Hand anlegen.
COP30 im Regenwald. Geht dem Klimaschutz, geht dem Waldschutz gerade die Luft aus? Das war unser Thema im SWR-Forum auf SWR Kultur. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Klimaforscherin und Landnutzungsexpertin Julia Pongratz von der LMU München, Felix Finkbeiner, Umweltschützer und Plant for the Planet Gründer und Lambert Schneider, Forschungskoordinator Internationale Klimapolitik am Öko-Institut. Ich bin Janina Schreiber.